Was war? Was wird? Bosbach und Rach, die Wochentester.
Kompakt. Powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger.
Und hier sind die Wochentester. Wolfgang Bosbach und Christian Rach.
Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg.
Ein herzliches Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus Bergisch Gladbach.
Sie hören mit dieser Kompaktausgabe das Beste aus der neuen regulären Folge.
Heute unter anderem mit Klartext zur Kriegsstrategie von Bundeskanzler Olaf Scholz und zur Streikrepublik Deutschland.
Heute zu Gast bei den Wochentestern Susanne Schröter. Ethnologin, Soziologin, Politikwissenschaftlerin und Autorin des Bestsellers Der neue Kulturkampf über woke Linke und die Ramadan-Beleuchtung in Frankfurt und Köln.
Also meiner Meinung nach ist es Anbiederung und auch die Begründung, die die Bürgermeisterin Eskandari Grünberg gegeben hat, die ist recht schrill. Es sei nicht nur ein Zeichen für ein gutes Miteinander, sondern auch gegen den antimuslimischen Rassismus und gegen Antisemitismus. Und gerade das Letztere, das klingt jetzt schon fast wie Realsatire. Wir haben ja bundesweit erlebt seit dem 7. Oktober, dass es gerade Muslimen außerordentlich schwergefallen ist, sich von der Hamas und dem Massaker zu distanzieren, dass da sehr viel Sympathien waren. Wir haben bis auf den heutigen Tage große anti-israelische Demonstrationen und auch in Frankfurt gibt es eben genügend Personen, auch muslimischen Glaubens, die in extremer Weise gegen Israel und gegen Juden eingestellt sind. Also von daher zu glauben, eine Ramadan-Beleuchtung sei jetzt ein Zeichen gegen Antisemitismus, das empfinde ich eher als schrill. Grundsätzlich könnte man sich natürlich in einer multikulturellen Stadt wie Frankfurt überlegen, die religiösen Feste aller möglichen Religionsgemeinschaften auch öffentlich sichtbar zu machen. Aber in dem Fall sehe ich ja ausschließlich, dass der Islam bevorzugt wird. Und von allen anderen hören wir nichts. Und dazu kommt auch noch, dass die Stadtverordnetenversammlung beschlossen hat, 100.000 Euro in diesem Jahr für die Ramadan-Beleuchtung auszugeben. Das ist die einzige Religionsgemeinschaft, die Muslime in dem Fall, in dem es tatsächlich einen solchen Zuschuss gibt. Die Muslime müssen nichts davon selbst bezahlen, sondern das macht ausschließlich die Stadt. Das ist weder bei der Weihnachtsbeleuchtung so, noch ist das beim Chanukka-Fest der Juden, geschweige denn bei allen anderen Religionen. Da muss man sich natürlich schon fragen, was für ein Zeichen soll denn da eigentlich gesetzt werden?
Dr. Manfred Lütz, Psychiater, Theologe und Bestsellerautor über den Sinn des Lebens und gemeinsame Werte.
Es gibt ja heute viel Streit, Polarisierung der Gesellschaft. Es geht häufig über Sprache. Also die Art und Weise, wie jemand spricht, ob er gendert oder nicht gendert, damit ist er schon in irgendeiner Schublade ganz schnell. Das ist ganz furchtbar, das gab es früher so nicht. Das heißt, über Sprache entzweien wir uns leider Gottes. Aber ich glaube, wenn ein Rechtsradikaler und ein Linksradikaler sich die Pietà von Michelangelo längere Zeit anschauen, dann werden sie anschließend netter miteinander umgehen. Da bin ich von überzeugt. Auch wenn ich selber mir die lange angeschaut habe, dann reagiere ich auf einen Verkehrsteilnehmer, der mir mal wieder die Vorfahrt genommen hat, ein bisschen netter. Und das soll ja Kunst erreichen, dass wir unser Leben ändern, dass wir ein bisschen andere, bessere Menschen werden.
Die vollständigen Gespräche hören Sie in unserer regulären Folge vorab im Wochentester Club und freitags ab 7 Uhr auf allen Podcast-Plattformen.
Wie war die Woche?
Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
Der Kanzler schürt Angst. Das hast du, lieber Wolfgang, in dieser Woche in der ARD-Talkshow von Sandra Maischberger gesagt. Und weiter hast du klargestellt, unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt wird man durch die Lieferung von Waffen an ein angegriffenes Land selber zur Kriegspartei. Zwei Fragen dazu, Wolfgang. Der Bundeskanzler sieht das anders. Ist Olaf Scholz juristisch falsch beraten oder, provokant gefragt, lügt er sogar, um als vermeintlicher Friedenskanzler dazustehen? Und die zweite Frage, Ist diese rechtliche Sichtweise nicht völlig egal, wenn der Fall dann eintritt und man sagt, ja gut, wenn du alles damit hinlieferst, dann bist du Kriegspartei, egal wie das irgendwo eine rechtliche Situation sagt?
Für mich ist es ein Unterschied, ob ein Bundeskanzler sagt, ich will Taurus-Marschflugkörper nicht liefern oder ob er sagt, ich kann, ich darf sie nicht liefern, weil wir nicht Kriegspartei werden sollten. Das ist ein Unterschied. Also da ist das Völkerrecht ganz klar, durch die Lieferung von Waffen wird man nicht Kriegspartei. Das hat ja sogar Olaf Scholz gestern zugegeben im Deutschen Bundestag. Dann geht es um einen zweiten Punkt. Werden wir Kriegspartei, wenn dieser Waffentyp Taurus Marschflugkörper die Beteiligung deutscher Soldaten bei der Ausbildung ukrainischer Kräfte benötigt werden? Weder wenn eine Ausbildung in Deutschland erfolgen würde, noch wenn sie in der Ukraine erfolgen würde. In beiden Fällen würde Deutschland nicht Kriegspartei. Die Schwelle zur Kriegspartei wird völkerrechtlich dann überschritten, wenn deutsche Soldaten sich an Kampfhandlungen beteiligt. Also wenn deutsche Soldaten Taurus Marschflugkörper, jetzt mal rustikal formuliert, auf den Weg bringen würden, dann würde man sofort zur Kriegspartei, übrigens unabhängig davon, ob es sich um einen oder um viele Marschflugkörper handelt. Es gibt aber niemanden, der fordert, dass deutsche Soldaten sich an Kampfhandlungen beteiligen sollen. Das heißt, Olaf Scholz mag seine Gründe haben, die kann man ja auch teilen, ist ja in Ordnung. Aber er soll doch bitte nicht so tun, als würde durch die Lieferung Deutschland zur Kriegspartei und damit der Bevölkerung signalisieren, nur meine Haltung bewahrt den Frieden in Deutschland. Am Ende hast du natürlich völlig recht, Putin wird sich nicht um das Völkerrecht scheren, hat er beim Einmarsch in die Ukraine auch nicht getan. Er wird die für Kriegspartei halten, die er für Kriegspartei halten möchte. Aber es ist schon ein Unterschied, ob man sich in die Gedankenwelt von Putin hineinversetzt oder ob man die völkerrechtliche Lage schildert. Das Ganze erinnert mich etwas, also jetzt müssen wir mal in die Vergangenheit zurückgehen, an die Haltung von Gerhard Schröder beim Irakkrieg. Gerhard Schröder hat das schlau gemacht. Er ist über die Marktplätze der Republik gezogen, hat gesagt, wir beteiligen uns an diesem Krieg nicht. Hat den Eindruck erweckt, als wollte es die Union. Die Union wollte es auch überhaupt nicht, hat nie einen Antrag gegeben. Nie. Auch keine Forderung der Union gegeben, dass deutsche Soldaten da den Amerikanern beim Einmarsch in den Irak zur Seite stehen. Aber er hat den Eindruck erweckt. Und jetzt wird's politisch interessant. Selbstverständlich hat Deutschland damals den Amerikanern geholfen bei der Kriegsführung gegen den Irak. Selbstverständlich. Die damalige Bundesregierung hat nur den Eindruck erweckt, als würde man sich daran nicht beteiligen. Also das kann man ja heute noch alles schön nachlesen. In vielfältiger Form hat Deutschland den Amerikanern geholfen, unter anderem. Immer wieder kommen Fragen, ist das denn tatsächlich so? Natürlich war das so. Wir haben den Amerikanern bei der Zielbestimmung, bei der Bombardierung des Irak geholfen. Und trotzdem hat Gerhard Schröder richtigerweise nie die Schwelle überschritten, dass Deutschland Kriegspartei wird. Und jetzt sagt sich Olaf Scholz offensichtlich, die Mehrheit der Bevölkerung ist gegen die Lieferung von Taurus. Das heißt, ich garantiere den Frieden und wer das anders sieht, der riskiert einen Krieg. Das ist sachlich nicht richtig, aber durchaus möglich, dass er mit dieser Argumentation Erfolg hat, dass jedenfalls eine Mehrheit der Bevölkerung ihm da folgt. Streikrepublik Deutschland möchte man unser Land in diesen Tagen nennen. Auch heute wird hier wieder gestreikt oder auch gestern ist hier wieder gestreikt worden. Denn man verliert völlig den Überblick, wer wo gerade die Arbeit niederlegt. Bis jetzt übrigens kein Problem, mein Auto streikt bis jetzt nicht. Wir werden immer bessere Freunde. Mal sind es die Flugbegleiter, mal das Sicherheitspersonal an Flughäfen. In der Regel aber die Mitglieder der Lokführergewerkschaft GDL. Christian, wenn Tarifauseinandersetzungen kritische Infrastruktur wie die Eisenbahn betreffen, brauchen wir dann zukünftig eine Verschärfung, eine Änderung des Streikrechts, zum Beispiel durch eine Pflicht zur Schlichtung, bevor Streiks möglich sind.
Ich glaube, wir brauchen keine Änderung des Streiksrechts. Das ist immer so schnell gefordert. Wo man drüber nachdenken muss, ist, ob der Streik immer wieder nur juristisch entschieden werden kann vor den Arbeitsgerichten, dass man da einen anderen Rahmen vielleicht schafft. Ich denke, die FDP hat ja vor kurzem mal so angeregt, darüber mal zu diskutieren, nicht eine Änderung des Streikrechts, sondern da mal ein echtes Recht zu machen, dass nicht nur die Gerichte, das eine Gericht das so sieht, das andere Gericht das so sieht. Und es ist ja nicht nur die GDL, das ist das, was uns vermutlich und die Kleingewerkschaften, die uns am meisten nerven. Es ist ja auch Verdi, auch im Einzelhandel wird gestreikt. Nur da tut es den meisten Menschen nicht so weh. Die Krankenhäuser streiken, da tut es denen weh, die gerade eine planbare Operation vor sich haben. Gott sei Dank ist ja das eine geregelt, es darf keine politischen Streiks geben und das ist auch richtig so. Und immer, wenn einem irgendwas nicht passt oder man unter der Auswirkung einer Sache sehr leidet, sofort nach einer gesetzlichen Änderung zu rufen, das ist schon sehr kurzfristig. Generell könnte die Politik mal moderieren, ich sag mal lax gesprochen, unter der Überschrift Leben und Leben lassen. Wenn ich als kleiner Unternehmer mit solchen Forderungen konfrontiert werde, wie Absenkung auf 35-Stunden-Woche, zwischen 10% und 15% mehr Lohn, voller Lohnausgleich und so weiter und so fort, kann ich einfach zuschließen. Früher hatten wir nach meiner Erinnerung auf beiden Seiten, auf der Gewerkschaftsseite, aber auch auf der Arbeitgeberseite, immer das Gefühl, man trifft sich ja irgendwo in der Mitte und man, auch die Gewerkschaft sieht das Existenzrecht des Unternehmers und erkennt dieses Existenzrecht des Unternehmers an. Natürlich kann die Deutsche Bundesbahn nicht pleite gehen und das scheint mir so ein bisschen das Problem zu sein, was die GDL da so hat. Nicht das Problem, sondern diese Überzeugung. Egal, was sie fordern, der Staat wird es am Ende des Tages, nicht würde es, sondern muss es ja am Ende des Tages auch richten. Das heißt, unter privatwirtschaftlichen Bedingungen wäre die Bahn, die Deutsche Bundesbahn vermutlich sehr in ihrer Existenz gefährdet, wenn man das, was die GDL fordert, 1:1 umsetzt. Und übrigens, wenn man genau hingehört hat und gesehen hat, dass Thomas de Maizière und Daniel Günther ja benannt wurden von Arbeitgeber und von Gewerkschaft als Personen, die nicht jetzt im Sinne einer Schlichtung, sondern als Vermittler, als Moderatoren mal arbeiten und die ja eigentlich dann einen sehr guten, nach außen hin guten Vorschlag präsentiert haben und dass das von der GDL abgelehnt wurde, dass man gesagt hat, nein, 36 Stunden Reduzierung mit vollem Lohnausgleich in den nächsten 2 Jahren, das reicht uns nicht. Wir beharren auf die 35 Stunden. Dann ist das meines Erachtens das große Problem, was wir heute bei einigen Gewerkschaften haben, dass nicht mehr Verhandeln und Kompromiss im Vordergrund steht, sondern eine Maximalforderung. Und vielleicht ist das nach den Tarifverhandlungen mal eine Aufgabe für die Politik, Arbeitgeber und Gewerkschaften in den Führungen, auch mit den kleinen Gewerkschaften mal an einen Tisch zu bringen, ohne dass man mitten in den Tarifverhandlungen ist und mal wieder über Maß und Mitte zu sprechen. Aber ich bin gegen eine Verschärfung dieses Gesetzes für das Streikrecht. Wir haben in der vergangenen Folge in unserer Rubrik Was wird bereits über die Beleuchtung zum Fastenmonat Ramadan gesprochen. Und es kam, wie es natürlich kommen musste, die Ramadan-Schriftzüge in der Frankfurter Innenstadt und auf der Venloer Straße in Köln erhitzen die Gemüter. Was für die einen, den Kölner Sozialfahrer Franz Meurer, ein gelungener Beitrag der Integration und Religionsfreiheit ist, ist für andere ein echtes Ärgernis und Ausdruck von Anbiederung. Denn der Islam ist weder in Frankfurt noch in Köln die Religion der Mehrheit, sagen sie. Wolfgang, was ist die Ramadan-Beleuchtung für dich?
Ist jedenfalls ein Symbol, dass sich Deutschland ändert. Und was mich noch mehr stört, als jetzt die Ramadan-Beleuchtung in Köln, übrigens privat bezahlt, in Frankfurt ja wohl 100.000 Euro des Steuerzahlers, was mich mehr stört ist, an gleicher Stelle hat keine Weihnachtsbeleuchtung gehangen. Das scheint für mich das noch größere Problem zu sein. Und das ist jetzt allerdings nur angedockt an das Thema Ramadan-Beleuchtung. Wie wär's denn mal mit einem Fronleichnamszug in Riad? wie wäre es denn mal, wenn in islamischen Ländern christliche Weihnachtsbeleuchtung möglich wäre? Dort, wo der Islam Staatsreligion ist, da haben Christen in vielen Fällen gerade mal, wenn überhaupt, in Saudi-Arabien auch das nicht, wenn überhaupt das religiöse Existenzminimum, also geduldet, aber auf keinen Fall prägend sichtbar in der Bevölkerung. Das macht mir Sorgen. Man kann das auch in einem anderen Satz zusammenfassen. Wir sind tolerant gegenüber denjenigen, die, wenn sie Staatsreligion sind, wenn das die prägende Mehrheit der Bevölkerung ist, gar nicht daran denken, den Christen gegenüber in ähnlicher Weise tolerant zu sein. Das ist mein Problem. Natürlich kann man es so sehen wie Franz Meurer, aber ich hätte sie nicht vermisst, die Ramadan-Beleuchtung. Ich vermisse eher die christliche Beleuchtung. Die wird weiter zurückgehen, vielleicht weil man auch die Gefühle Andersgläubiger nicht verletzen möchte. Das darf man natürlich beim Thema Ramadan-Beleuchtung nicht sagen, weil man sonst rechts ist.
Was wird? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
Am Wochenende findet die sogenannte Präsidentenwahl in Russland statt. Kreml-Chef Putin will bis Sonntag zum 5. Mal Staatsoberhaupt werden. Insgesamt sind bei der Wahl mehr als 100 Millionen Wahlberechtigte zu dem Urnengang aufgerufen. Diese Wahl, ich sage es immer in Anführungsstriche, gilt als wichtiger Stimmungstest nach mehr als 2 Jahren von Putins Spezialoperation, wie er es nennt, Krieg nennen wir es, gegen die Ukraine. Es wird erwartet, dass Putin, der seit fast 25 Jahren an der Macht ist, natürlich im Amt bestätigt wird. Wolfgang, ernsthafte Konkurrenten gibt es nicht. Die Kritiker hatten im Vorfeld davon gesprochen, dass es sich um eine Volksabstimmung über Putin und nicht um echte Wahlen handelt. Die Wahlen werden auch in den annektierten Gebieten der Ukraine abgehalten. Glaubst du, dass man von dieser, ich sag schon mal wertend, Wahl in Anführungsstriche noch irgendetwas ablesen kann, oder ist es reine Placebo?
Jedenfalls kann man jetzt schon ablesen, ersehen, wie weit sich Russland in den letzten Jahren unter Putin von der Demokratie verabschiedet hat. Putin ist ja kein lupenreiner Demokrat, sondern ein lupenreiner Diktator geworden. Er wird immer noch so eingekleidet in dem Begriff Demokratie, weil ja gewählt wird, weil man ja angeblich Alternativen hätte. Jedenfalls ist er ein lupenreiner Despot. Man kann auch ablesen, inwieweit sich die russische Bevölkerung schon ihrem Schicksal ergeben hat. Das wird eigentlich die interessante Frage sein. Am Ausgang der Wahl gibt es ja keinen Zweifel. Aber inwieweit sagt die russische Bevölkerung, was soll man da machen? Die Opposition ist entweder mundtot oder tatsächlich tot oder befindet sich in Haft. Die Verhältnisse sind so, wie sie sind. Die russische Bevölkerung ist auch nicht fanatisch, die ist eher apathisch. Aber inwieweit sie sich in ihr Schicksal ergeben hat, das wird man auch am Ausgang der Wahl feststellen können. Christian, am Sonntag wird der Unternehmer August Oetker 80 Jahre alt, ist der Urenkel des Gründers der Oetker-Gruppe. August Oetker war Vorsitzender der Geschäftsführung immerhin für einen langen Zeitraum von 26 Jahren. In diesen Tagen liest man immer wieder negative Meldungen aus dem deutschen Mittelstand. Flaggschiffe wie Miele verlagern die Produktion oder verkleinern sich. Wie groß ist deine Sorge um das Rückgrat der deutschen Wirtschaft? Denn das Rückgrat ist nun mal der Mittelstand und sind in vielen Fällen die Familienunternehmen.
Ja, schon groß und vor allen Dingen noch größer darüber. Früher hat man ja öffentlich angekündigt und gestritten, ich verlagere die Produktion ins Ausland und das, weil die Bedingungen hier und so weiter und so fort. Und dann ist man in den Dialog gegangen mit der Politik, aber auch mit den Gewerkschaften und hat über Standort gesprochen, über Infrastrukturprobleme gesprochen. Heute erlebe ich es in vielen Gesprächen mit mittelständischen Unternehmern, die sagen, es macht gar keinen Sinn, Gespräche zu führen. Wir werden eigentlich immer nur brüsk vor den Kopf geschlagen und die ziehen einfach um. Die diskutieren nicht mehr darüber, die machen da kein großes Medienereignis mehr daraus. Die ziehen einfach um, die verlagern ihre Produktion in vielen außereuropäischen oder auch in vielen Ländern in Europa oder in außereuropäischen Ländern, wo sie zum Beispiel bessere Rahmenbedingungen haben im Sinne von Energieverfügbarkeit, Energiepreis. Preisen. Das macht mir ehrlich gesagt große Sorgen. Es sind aber nicht nur die mittelständischen Unternehmen, sondern wenn man mal sieht, die europäische Chemieachse war immer rechts und links des Rheines. Und das wird immer weniger und weniger. Wir erleben in Deutschland ein regelrechtes Bashing dieser für Deutschland so wichtigen Schlüsselindustrie. Und was machen die großen Firmen? Die verlagern immer mehr Produktion ins Ausland. Und das ist dramatisch. Ich mache mir da große Sorgen, ja. Von Montag an findet in Wiesbaden das 20. Deutsche Fernsehkriminalfestival statt. Wolfgang, das führt mich zu der Frage, liebst du Fernsehkrimis? Und wenn ja, was sind da so deine Lieblingsformate?
Also ich bin kein großer Fernsehgucker, ganz einfach deshalb, weil das wird dir ähnlich gehen. Wir abends unterwegs sind, aber sonntagsabends ist es die Ausnahme. Deswegen bin ich wirklich Tatort-Fan und zwar in der Reihenfolge Stuttgart, München, Köln. Könnte daran liegen, dass ich Richie Müller ganz gut kenne. Der jetzt sagt, wer ist das denn? Das ist der Kommissar Thorsten Lannert. Also ich meine gerade die Geschichten. Stuttgart.
Der Kleine mit der großen Nase.
Ja, genau richtig. Also die Geschichten, die Storys, die Fälle, die in Stuttgart verfilmt werden, ganz, ganz großartig. Und dann natürlich der Alte. Ich bin ja seit einigen Jahren mit Thomas Heinze befreundet, der jetzt der neue Alte ist. Also da bin ich ein bisschen persönlich befangen. Das sind die Klassiker im Fernsehen. Ich liebe aber auch Harter Brocken. Harter Brocken spielt jetzt nicht in der Landeshauptstadt, sondern im Harz in St. Andreasberg. Die haben immer ganz originelle Geschichte. Und da ist es auch nicht ein herausgeputzter Kommissar, sondern ist eher so ein Dorfscheriff. Aljoscha Stadelmann verkörpert ihn. Das ist schon fast der Antitatort, auch wegen des Genius Loki von St. Andreasberg. Es ist immer ein bisschen ein Krimi mit Augenzwinkern. Aber es muss nicht immer harte Kost sein. Man darf auch ruhig bei einem Krimi mal schmunzeln. Am Mittwoch ist Internationaler Tag des Glücks, der im Juli vor 11 Jahren durch die Vereinten Nationen beschlossen wurde. Mit dem Tag soll die Bedeutung von Glück und Wohlbefinden als universelle menschliche Ziele und Wünsche bewusst gemacht werden. Und an diesem Tag wird jedes Mal eine internationale Glücksstudie veröffentlicht, in der wir in der Regel nach hinten durchgereicht werden, weil die Menschen überall glücklich sind, nur nicht in Deutschland. Christian, davon wollen wir zwar uns natürlich nicht entmutigen lassen. Was ist Glück für dich?
Ja, es ist Glück, einfach die Summe der sozialen Kontakte, gerade in dieser Welt des Onlines, von TikTok, Instagram und X, muss man ja sagen, sind die Summe der echten sozialen Kontakte, sprich Freundschaften, Bekanntschaften, für mich das Glück schlechthin, mit Freunden zusammen zu sein, was zu unternehmen und den Austausch zu haben, auch harte Gespräche zu führen, weiche Gespräche zu führen, vor allen Dingen auch zu lachen, das ist für mich Glück. Und wenn das Ganze noch mit Gesundheit gepaart ist, dann ist das Glück eigentlich vollkommen.
Mit diesen Glücksgedanken wollen wir Sie entlassen in unsere Osterpause. Ihnen allen von Herzen frohe Festtage, frohe Ostern und wir hören uns wieder. Wir bauen auf Sie am 12. April.
Bosbach und Rach
im Internet diewochentester.de.
Das waren die Wochentester Kompakt mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer Internet- und auf unserer Facebook-Seite.
Fragen gerne per Mail an kontakt@diewochentester.de. Wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, freuen wir uns ganz besonders.
Alle Informationen zum Wochentester Club finden Sie unter www.diewochentester.de.
Danke für Ihre Zeit. Frohe Ostern, schöne Feiertage.
Was war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
Ein Maßgenau-Podcast. Powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger.